Lass uns Platz nehmen. Du bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Halleluja. Du bist die Quelle des Lebens. Heute werden wir uns Gedanken machen über Unglauben, Gottlosigkeit und dergleichen. Und ich denke nur, weißt du, der Heiland lebte 18, 19 oder 20 Jahre in Nazareth und er konnte keine Wunder tun und der Grund war wegen ihres Unglaubens. Und der Herr Jesus war mit seinen Jüngern und da musste er auf sie schimpfen und sagt, ihr Kleingläubigen. Und gerade möchten wir uns Gedanken über den Glauben und Kleinglauben machen und vielleicht steckt in uns viel mehr Unglauben, als wir denken. Ich werde heute einfach heilige Kühe schlachten, also nicht erschrecken, wenn es Blut gibt. Also ich möchte die Wahrheit sagen, um Dinge, um die es wirklich geht, auch in unserem geistlichen Leben. Gedanken über Ungläubige. Wir denken manchmal, wir sind Gläubige. Wir sind perfekt. Denk nur an die Pharisäer. Was waren die? Das waren nur Leistungsreligiöse, die ja nur was geleistet haben, aber nicht im Glauben waren. Der Zöllner dagegen, der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig und mit dem ist was passiert. Und wir wundern uns manchmal. Nicht die Religiösen, nicht die Frommen, sondern manchmal sind die Ungläubigen, gläubiger als die Gläubigen. Und der eine Vater sagt, Vater, lieber Gott, hilf mir meinem Unglauben, meinem Kleinglauben, ich glaub's, ich will glauben. Und es gibt Leute, die wollen glauben und die können nicht glauben. Und die, die glauben können und nicht wollen, über die werde ich heute auch ein bisschen reden. Grundsätzlich, Ungläubige, wer das auch immer ist, die stehen unter der Herrschaft Satans. Also der Fürst dieser Welt regiert die Menschen und der verblendet sie, dass sie nicht hören, dass sie nicht begreifen, dass sie nicht sehen. Weißt du, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Das ist Unglaube. Jesus predigte so kräftig, so lebendig, so anschaulich. Diese Gleichnisse wirken bis heute nach, aber denen ist kein Licht aufgegangen. Er geht mit den Emmaus-Jüngern und die waren mit Jesus, die haben so viel mit Jesus erlebt und brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Gedanken über Ungläubige. Weißt du, man kann mit Jesus gehen und doch nicht gläubig sein. Der Jesus liebt uns trotzdem. Er wird uns bekehren, versucht uns zu bekehren. Immer wieder arbeitet er an uns, damit wir von Unglauben zum Glauben kommen. Und ich wünsche und bete, dass auch diese Botschaft heute dazu beitragen möge. Aber zuerst einmal lade ich ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste. Morgen wird das Thema sein, geh im Gleichschritt mit Jesus. Immer so, Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht vereilen, dir getreulich nachzueilen. Gibt es ein Kirchenlied. So, im Gleichschritt mit Jesus. Am Sonntag werde ich über die Fülle sprechen. Gott gibt die Fülle. Eigentlich Fortsetzung vom Sonntag. Letzten Sonntag, Gott will dein Bestes. Und heute, Gott gibt dir die Fülle. Nicht nur das Beste, sondern dass du mehr hast als genug. Und eigentlich, wir können nur weitergeben, wenn wir Überfluss haben. Mein Mangel. Gott erwartet nicht, wenn ich wenig habe, gar nichts habe, dass ich mich verausgabe. Nein, von meinem Überfluss gebe ich weiter. Und das wollen wir lernen, wie lebe ich ein gesegnetes Leben. Wir werden auch dann drüber sprechen. Am Mittwoch dann willst du gesegnet werden, was das alles heißt, gesegnet zu sein. Wie sieht ein gesegneter Mensch aus? Der hat nur die Zustimmung Gottes. Der hat ein Wort vom Herrn. Der hat einen Zuspruch. Denk nur an Jakob. Als er über den Jordan ging nach Mesopotamien, ich will mit dir sein und ich will dich segnen. Und da sind 21 Jahre vergangen, bis der Segen in der ganzen Fülle realisiert war. Also wenn Gott uns segnet, geht es nicht von heute auf morgen, dass wir gleich Millionäre sind. Viele träumen davon. Gleich eine Sechse im Lotto und was weiß ich. Nein, zuerst geht es mal schön ganz runter. Die Gesegneten haben einen großen Kampf zu kämpfen. So, und nächsten Freitag, so Gott will und wir leben, werde ein Freund von Jesus. Gedanken über Unglauben, Ungläubige und so weiter. Was ist Unglaube eigentlich? Und ich möchte ein paar grundsätzliche Dinge sagen. Satan ist der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt und der versucht uns zu infiltrieren. Glaub doch nicht, dass alles, was er da erzählt, sollte Gott gesagt haben. Du siehst, da fing es an, Gott in Frage zu stellen. Er versucht die Menschen durch Augenlust schön anzusehen, wunderbar, schmeckt gut und macht noch dazu klug. Das ist, der Fürst dieser Welt versucht uns von Gott wegzubringen, mit allen Tricks. Glaub doch nicht. Und Glaube und Unglaube, die überschneiden sich manchmal. Passieren so oft in unserem Leben. Und oft ist der Unglaube eine Ursache des Hochmuts. Ja, das werde ich, so ein Blödsinn werde ich dir nicht annehmen und akzeptieren. So kindisch oder so kindlich. Wir kennen ja alles. So, die Welt hat ihre eigene Politik, ihre eigene Kunst, ihre eigene Methode, ihre eigene Religion, ihren eigenen Zeitvertreib und so weiter, ihren eigenen Lebensstil. Der Fürst dieser Welt versucht, die Sinne der Menschen zu verbrennen. Glaubt doch das alles nicht. Das ist alles nur Humbug. Religion ist Opium fürs Volk. Und der Teufel versucht, jeden Menschen irgendwie von Gott wegzubringen durch die Kultur, durch die Zivilisation, durch den Mammon, durch den Konsum, durch die Bräuche, durch die Kultur. So, es ist sehr wichtig zu wissen, wie werde ich gläubig? Wie komme ich aus dem Unglauben raus, wenn ich irgendwo mal absacke und irgendwo hineingerate? Christus starb für uns am Kreuz, damit wir vom Unglauben zum Glauben kommen. Und dieser Weg ist manchmal nicht einfach. Dieser Weg ist manchmal sehr hart. Ich muss kämpfen. Herr, hilf. Ich will glauben, aber ich kann es nicht. Ich möchte gern glauben. Und ich weiß nicht, ob du sowas kennst und weißt, was es ist. Denn von Anfang an, von Geburt an, ist jeder, der in dieser Welt geboren wird, ein Kind der Finsternis. Unglaube. Verstehst du? Nimm das nicht gar nicht so böse, wenn ich dir das sage. Also alle Menschen sind gottlos und alle Menschen sind von Haus aus ungläubig und verloren. Dafür ist Jesus gekommen, um uns zu retten, um uns selig zu machen. Ohne Jesus wären wir alle in der Finsternis, wie die Nazarener. Sie konnten nicht glauben. Was will der uns erzählen? Das ist ja, sein Vater kennen wir, der lebt ja bei uns, der ist der Häuslersbauer hier bei uns. Der hat so viel schon gemacht. Weißt du, der ist gar nicht so fromm. Und Jesus war wahrscheinlich auch gar nicht so fromm. Aber er lebte Gott aus. Jesus erwartet von uns nichts. Wenn wir zum Glauben an Gott kommen, wir müssen einfach nur kommen. Und er liebt uns und sagt, komm wie du bist. Komm her zu mir, ihr die mühselig und beladen seid. Ich will euer Glück geben. Das ist so einfach, so narrensicher. Jesus will von uns nur geliebt werden. Weißt du, ich muss da nicht groß beichten, Sünde bekennen und irgendwelche Leibesübungen unternehmen, mich geißeln und quälen. Nein, Jesus sagt, liebst du mich? Ich muss nicht einmal bitten, Jesus, vergib mir meine Sünden. Jesus sagt von selbst aus, dir sind deine Sünden vergeben. Er will nur geliebt werden und angebetet werden. Das sind die zwei Sachen, was Jesus absolut will. Und das sind ein paar Bedingungen. Wenn du die erfüllst, wirst du gläubig werden. So ein paar typische Kennzeichen der Gottlosen, der Ungläubigen. Der Gottlose ist kein Gottesleugner. Der kennt Gott besser, als du denkst. Der war mal mit Gott zusammen. Der war mal mit Gott verbunden. Der hat sich nur von Gott gelöst. Gottloser. So ist ein Mensch, der Gottes Gebote missachtet, nach seinen eigenen Vorstellungen lebt. Und das passiert so leicht. So schnell wirst du ein Ungläubiger, ein Gottloser. Oh, ich mache so, wie ich das denke, ich für richtig halte. Was ich für praktisch für mich halte. Und dann lebe ich nach den Maßstäben, die ich mir selber ausdenke. Jeder bildet seine Religion selbst so. Jeder glaubt nach seiner Fasson selig zu werden. Aber das geht leider nicht. Gottlose sind Menschen, also, die sich von Gott gelöst haben. Und wie viele Christen auch, die haben wunderbar angefangen. Oh, die haben im Geist angefangen, die haben im Geist gekämpft, gesiegt und gelebt und die hören im Fleisch auf. Also Gottlose, Ungläubige. So, der Gottlose ist vor Gott aus gesehen wertlos und ist leicht wie Spreu, wird vom Wind verweht so leicht. Die Gottlosen sind wie Spreu, liest man in den Psalmen. Wie Spreu werden sie vom Wind davongetragen und man fragt, wo waren die Leute, wo sind die Leute, was ist aus ihnen geworden? In meiner Bibel heißt es, der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht, der ungläubigen Weg vergeht. Das größte Gericht und die größte Strafe Gottes ist, der uns Menschen verhängen und zufügen kann, dass der Mensch vom Angesicht Gottes weggeht, dass Gott ihn gehen lässt. Geh, wenn du willst. Denk an den verlorenen Sohn. Geh. Und du weißt, wo du landest, wo du hinkommst. Geh. Denk an Adam. Der musste von dem Angesicht Gottes weggehen und Dornen und Disteln sind auf seinem Feld gewachsen. Wenn Gott mit einem nicht mehr mitgeht, wenn nichts mehr zu tun haben will, das ist das Furchtbarste, was passiert. Deshalb, die Ungläubigen und die Gottlosen, die tun mir so herzlich leid. Die tun mir so herzlich leid. Die sind weg vom Gottes Angesicht, von der Gnade, von der Güte, vom Leben, vom Überfluss, von der Freude, vom Frieden. Wenn Gott einen Menschen aufgibt und sich zurückzieht, ihn abschreibt, tut er eine gute Nacht. Und das sind die Ungläubigen. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn Gott mit einem Menschen nichts mehr redet, weil er Gott den Rücken gekehrt hat auf irgendeine Art und Weise, nichts mehr sagt, nichts mehr spricht, nichts mehr offenbart, wenn er seinen Geist wegnimmt und Gott nahm vor der Sintflut seinen Geist von den Menschen und da kam die Sintflut, das Gericht, das Verderben. Oder ich denke nur an den König Saul, als der König Saul Gott nicht gehorcht in einer Phase und so schnell wird man ein Gottloser oder ein Ungläubiger. Lass uns da nicht was einbilden und denken, mir kann sowas nicht passieren. Es geht schneller, als du denkst. Weißt du, wir fangen so wunderbar an und plötzlich driften wir irgendwo ab. Und der König Saul, der hat nur nicht gehorcht und nicht das getan, was Gott wollte, dass er tut. Dass der die Amalekiter ausrottet aus bestimmten Gründen. So. Und dann hat er den Geist Gottes weggenommen von ihm, der Geist Gottes ist gewichen und dann kam ein Dämon über ihn, ein Selbstmordgeist, ein Todesgeist, ein Geist der Depression und dann musste der junge David seine Harfe klimpern und damit die Geister da verschwinden und weichen. So, es ist traurig mit einem Menschen, wenn Gott sich zurückzieht. Es wird dunkel und finster um ihn. Und er verzweifelt. Also die Ungläubigen sind nicht so glücklich, wie sie manchmal vorgeben. Also uns geht's gut, wir haben ja alles. Nein, wie geht's der Seele? Die Frage ist, wie geht's der Seele? So, wenn Gott den Menschen seinen Weg gehen lässt, seinen eigenen Weg, weißt du, und sich zu einem Menschen nicht mehr bekennt, den Menschen nicht mehr beschützt und sich den Menschen nicht mehr offenbart, du, das wird traurig um ihn. Da nützen die ganzen Medikamente nicht mehr, die er nachher schluckt. Wenn ein Mensch von Gott aufgegeben wird, da grenzt er sich ein. Also ich will nur beschreiben, Gedanken über den Gottlosen, den Ungläubigen. Ich habe darüber nachgedacht, was für ein Elend diese Menschen durchmachen. Deshalb, wir sollten darauf achten, dass wir nicht ungläubig werden und dass wir Ungläubige retten, so gut wie möglich, wie auch immer. Weißt du, der Ungläubige beschränkt sich selbst, konzentriert sich nur auf sich selbst, verarmt in sich selbst. Äußerlich kann er reich sein, aber innerlich verarmt er. Denk an den reichen Mann. Oder die Ungläubigen, die Gottlosen, werden aus dem Land vertrieben. Denk an die Juden. Sie wurden zerstreut unter alle Völker, aus dem Land vertrieben. Der Tempel wurde zerstört. Ungläubige. Und jetzt möchte ich ein paar Kriterien sagen. Was ist typisch für Ungläubige? Ungläubige haben keine Offenbarung mehr, kein Licht von Gott. Gott spricht nicht mehr. Und ich denke, die Geschichte von Malachi bis Johannes den Täufer sind 400 Jahre vergangen, wo Gott nicht mehr gesprochen hat. Gott hat sie aufgegeben. Es gab so ein paar Pharisäer, ein paar Priester, ein paar Richter von Gott begnadigt, ein paar gute Könige, ein paar schlechte Könige. Aber Gott hat sich nicht mehr so offenbart, wie er sich offenbaren wollte. So, ungläubige Menschen, sie lehnen grundsätzlich das Übernatürliche ab, typisch, weil sie Gott verlassen haben. Sie versuchen sich auf diese Welt zu konzentrieren, aus diesem Leben das Optimale zu machen, weil sie kein weiteres Leben mehr vor sich haben. Sie haben keine innere Stimme mehr oder verstehen sie zumindest nicht. Jeder Mensch hat eine innere Stimme, aber der versteht es nicht mehr. Irgendwo hat er ein Brett vor dem Kopf. Sie sind blind, lehnen jede Geistesleitung ab. Und ich denke nur, schau dir Atheisten an. Das sind die Ungläubigen und die Gottlosen, die Atheisten. Und das sind für mich bedauernswerte Kreaturen. Das sind sehende Blinde. Sie sehen alles. Sie sehen die wunderbare Welt. Sie blicken in so vielen Sachen durch, sind hochintelligent. Und sie behaupten, wir sind wissenschaftlich. Und da merkt man, wie unwissenschaftlich sie doch im Geist, in dem tiefsten Inneren sind. In ihrem Wissen, sie können eigentlich nichts begründen. Wo komme ich her? Durch den Urknall. Verstehst du? Aber wo kommt der Urknall her? Irgendjemand muss den Urknall verursacht haben. Und so geht dieses Denken. Irgendjemand muss dahinter stehen. Und sie haben für ihren Unglauben, Atheisten, Gottlose und Ungläubige, haben für ihren Unglauben keine Belege. Wir haben wenigstens die Bibel. Aber die haben keine Belege. Weißt du, wenn die nur sehen würden, sind Blindgänge eigentlich. Die haben alles, was sie brauchen. Und Gott hat sie so gesegnet. Und manchmal segnet Gott die Ungläubigen mehr als die Gläubigen. Denn wir wissen ja von diesem Dichter in der Bibel, wie geht es den Gottlosen so gut? Und die nehmen zu, die wachsen, die entfalten sich. Und ich verzweifelte, also der Gerechte verzweifelt fast, wenn er sieht, wie geht es doch den Gottlosen so gut? Und doch, die Bibel sagt, schaue die Ende an. Und genau das ist, um was das mir hier geht. Weißt du, das Ende ist ausschlaggebend. Und wir haben so viel Atheismus in unserem Volk, Leute, dass man aus dem Weihnachtsmarkt Wintermarkt macht. Und der Nikolaus muss das Kreuz abgeben. Der darf nicht mehr das Kreuz tragen. Nur als Beispiel, es sind so viele Dinge, was in unserer Gesellschaft passiert. Wir sind ein christliches Abendland, aber vom Christentum sehr weit entfernt. So, da wird so viel Christliches abgeschafft. Die Kommunisten versuchen, haben versucht, den neuen Menschen zu schaffen. Sie sind sowieso pleite gegangen. Schau, 70 Jahre Atheismus in der Sowjetunion. Was ist daraus geworden? Dieses Experiment, den neuen Menschen zu schaffen, ist misslungen. So, auch die Kapitalisten haben versagt, wenn sie sagen, wir wollen Demokratie, wir wollen Freiheit bringen. Was ist aus Afghanistan, was ist aus Libyen, was ist aus Irak geworden? Schau doch diese Geschichte mit der Demokratisierung. Die Gottlosen haben grundsätzlich überall auf allen Ebenen versagt, ob es Kapitalisten oder Kommunisten sind. Das gleiche Sorte, sie sind alles Materialisten. Und das sind die Ungläubigen, Materialisten. Gottlose Menschen haben, jetzt pass auf, ich will niemanden beleidigen, aber ich sage die Wahrheit aus meiner Beobachtung. Gottlose, ungläubige Menschen haben eine Persönlichkeitsstörung. Meistens, schau dir die Leute an. Die saufen, fressen, nehmen Drogen, müssen Drogen nehmen, um sich irgendwie in Balance zu halten. Sie haben ein gestörtes Verhältnis zur Schöpfung, zur Natur, zum Schöpfer selbst. Sie leben nicht, sie werden gelebt. Die Experten bestimmen dann ihr Leben. Der Herr Doktor, der Professor, die Polizei. Schau die Leute an. Sie können nicht einmal zu ihrem eigenen Ich stehen. Ich mache alles, was du sagst. Das ist ein Mensch, dessen Persönlichkeit zerstört ist, kein Ich hat. Sie sind leicht verletzlich. Sie nehmen alles gleich persönlich, weil sie kein Schutzschild haben. Das war Abprall an ihnen. Sie können sich selbst nicht annehmen und sie können auch andere nicht annehmen. Was ist ein Ungläubiger? Der kann nicht vergeben, weil ihm nichts vergeben wurde. Und sagt, wozu soll ich ihm vergeben? Warum soll ich ihm nachlaufen? Der muss kommen und sich bei mir entschuldigen. Ungläubige hassen andere, auch wenn sie das nicht so offensichtlich tun, aber in ihrem Inneren passiert das. Sie können niemand ausstehen, nur ich. Das ist ihr Ego. Nur ich bin richtig und die anderen sind alle falsch. Und alle, die nicht so sind wie ich. Ungläubige reden negativ. Hör doch den ungläubigen Menschen zu. Das ist nichts und das ist nicht. So, das Meckern und Kritisieren, das ist ihre Spezialität. Sie lästern und spotten, die Ungläubigen. Deshalb sagt uns Gottes Wort im Psalm 1, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Die lästern über alles, die ziehen über alles her. Über die Regierung, über die Industrie und die Technik, über Kirche und Gott und Teufel. Und sie sind selbst manipulierbar. Die sehen im Fernsehen, wenn das richtig präsentiert wird, da sind sie so überzeugt und so fanatisch, dann gehen sie für den Hitler in den Tod. Oder den Stalin oder Mao Zedong, wer es auch immer ist. Sie sind, weißt du, sie sind nicht gläubig, aber abergläubig. Die ungläubigen Menschen, sie verstricken sich in der Esoterik, im Spiritismus und im Okkultismus. Sie glauben gar nichts, aber sind doch abergläubig. Und dann krallen sich fest an Steine oder Blätter, Teeblätter und denken, das wird Heilung und Gesundheit bringen. Ungläubige Menschen sind unbelehrbar. Ich weiß. Ich hab's, und ich lasse mir nichts von niemandem vorschreiben. Weißt du, diese falsche Selbstsicherheit. Und sie sehen Fehler bei anderen. Die kleinsten Fehler, die Splitter in ihrem Auge, das sehen sie, aber den Balken in ihrem eigenen Auge sehen sie nicht. Typisch ungläubig. Ungläubige kämpfen immer mit der Faust, sind streitsüchtig, gehen gleich auf die Barrikaden. Ich mal nur das Bild hier, damit du verstehst, wer ein Ungläubiger ist und was ein Ungläubiger durchmacht und durchleidet. Es gibt ungläubige Gläubige, die gibt es auch massenweise. Jesus nennt die Kleingläubigen. Sie wollen glauben, aber irgendetwas blockiert sie. Irgendetwas hält sie auf. Weißt du, Unglaube ist so ein breites Feld, was ich hier betrachte. Und ich möchte umfangreich oder umfassend versuchen zu vermitteln, was das alles so ist. Die Ungläubigen, die haben innere Blockaden und die können das nicht erklären. Warum, wieso ist das so und so in meinem Leben? Ich will glauben, ich kann nicht glauben. So, irgendetwas hindert, etwas lähmt sie. Ihre Augen wurden gehalten wie bei den Emmaus-Jüngern. Jesus steht daneben, redet mit ihnen, erklärt ihnen die Bibel. Also besser, biblischer kann es nicht passieren. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redet. Weißt du, das Herz brennt, aber da ist irgendwo eine Blockade. Sie konnten es nicht glauben. Sie haben es nicht verstanden, was Jesus ihnen sagte. Sie waren so blockiert, weil sie falsche Vorstellungen hatten. Ungläubige haben falsche Vorstellungen. Von Gott, vom Himmel, vom Leben, vom Glauben überhaupt. Was ist der Glaube? Die denken, wenn ich an Gott glaube, da habe ich keine Schwierigkeiten und sind nachher schockiert, dass es nur kracht und spannend und das habe ich gar nicht vermutet, dass ich das alles durchmachen muss. Und so weiter. Sie haben ein falsches Bild von der Gemeinde, von allem Möglichen, falsche Vorstellung von Jesus, der sollte Israel erlösen, aber was ist passiert, hängt selber am Kreuz. Weißt du, bei den Ungläubigen sagt das Herz ja, aber der Kopf sagt nein. Das ist typisch ungläubig. Das Herz sagt ja, weil das Herz noch etwas von der Göttlichen in sich hat, die Seele. Und unser Kopf sagt nein. Und deshalb ist er innerlich zerrissen. Gottlose Menschen sind und ungläubige Menschen sind innerlich zerrissen. Guck's an, du musst mir nicht glauben, nicht abnehmen. Guck deine Nachbarn an. Geh irgendwo so in deine Verwandtschaft, Freundeskreis und du wirst merken, wie sie zerrissen sind. So eine Spannung. Ungläubige Menschen sind immer gespaltene Persönlichkeiten. Tut mir leid. Aber ich sage das nur und ich will dir helfen, um da rauszukommen. Wenn du begreifst, was Jesus wirklich für dich will. Er will, dass du dich auf eins konzentrierst, auf Gott und das andere mal stehen lässt. Ungläubige Menschen sind innerlich uneins. Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt mir. Oder ich tue es, aber ich will es gar nicht, dass es getan wird. Jakobus Kapitel 3, Vers 11 und 12, da heißt es, aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Also entweder so oder so. Oder dann fragt er weiter, kann ein Feigenbaum auch Weintrauben bringen? Also das, was in uns drin ist, das kommt raus. Und du kannst also, wenn du innen drin Unglauben hast, kannst du nicht Glauben produzieren. Deshalb, Glauben ist zuerst einmal eine Sache der Einstellung, meines Wollens. Ich will oder ich will nicht glauben. Man kann nur an etwas glauben, was man liebt. Und deshalb, der Glaube setzt voraus, dass du anfängst, Jesus zu lieben. Nicht die Kirche, nicht die Bibel und nicht die Gemeinde, Jesus zu lieben. Und wenn du Jesus liebst, kommt alles andere nach. Johannes 14, Vers 15 sagt, der Herr, liebt ihr mich, so werdet ihr auch meine Gebote halten. Und meine Gebote sind gar nicht schwer. Weißt du, wenn du Gott liebst, das ist ein Klacks, die Gebote Gottes zu halten. Ungläubige sind Menschen, die geistlich tot sind. Und Tote können ihren Willen nicht gebrauchen. Sie sind geistig tot. Wenn sie den Willen hätten, könnten sie glauben, könnten sie etwas unternehmen, könnten sie Nein sagen oder Ja sagen. Man kann also sehr religiös sein und doch geistlich tot sein. In den Sendschreiben sagt der Herr Jesus an eine Gemeinde, die ist so super aktiv. Und dann sagt er, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das ist Unglaube. Also man macht so viel, man singt, man betet, man predigt, man evangelisiert und missioniert und man hat doch keine Berührung und Beziehung zu Gott. Ihr Wille ist tot. Die Ungläubige haben keinen freien Willen. Ihr Wille ist begrenzt in einer Zwangsjacke oder in einer Schablone, was es auch immer ist. Ihr Wille wird vom Zweifel kontrolliert. Sollte das Gott gesagt haben? Sollte das biblisch sein? Sollte das für uns sein? Sollte das für unsere Zeit noch gelten? Immer anfragen. Bei den Ungläubigen geht es nur, da muss man alles organisieren, alles planen, vorbeten und vorsenken. Da geht es alles nur nach dem Verstand. Und doch innen drin leiden sie unter Ohnmachtsgefühlen, ich will und ich kann nicht. Wahre Gläubige, die werden von der Liebe bestimmt. Liebst du mich? Sagt der Jesus. Sie werden vom Herzen bestimmt und nicht vom Verstand. Deshalb, bei vielen Menschen ist der Glaube 30 Zentimeter zu hoch. Müsste etwas tiefer fallen, ins Herz. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst. Mit dem Herzen muss man glauben und dann kommt das raus und dann bekennst du und dann wirst du selig. Bei den Ungläubigen redet der Verstand sehr viel mit und mischt mit, statt dass sie auf das Herz hören würden. Was sagt das Herz? Was will das Herz? Und in der Bibel heißt, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht, nicht was dein Kopf sich wünscht, was du berechnest, was du bräuchtest, was dir wichtig wäre. Nein, was dein Herz sich wünscht. So, sie gehen nur nach dem Sichtbaren, die Ungläubigen, nach dem, was sie hören und sehen, nach dem Gefühl, nach den Äußerlichkeiten. Da war was los. Rimmidimmi. Vollpower. So, der wahre Glaube. Was ist der wahre Glaube? Der wahre Glaube hat gar nichts. Die Heiden haben ihre Götzen und die Christen haben nicht einmal einen Gott gehabt, wo sie präsentieren können, das ist unser Gott. Nichts, gar nichts. Einen toten Jesus, von dem sie erzählt haben, der wäre auferstanden, der wäre in den Himmel. Der wahre Glaube. Weißt du, der Glaube, Gott hat die Erde im Nichts aufgehängt, wie der alte Hiob sagt. Die Erde im Nichts aufgehängt. Das ist Glaube, dass man Gott zutraut. Der hat die Welt, das Universum, ja, der hält so zusammen mit unsichtbaren Mächten und Kräften. Mit der Gravitation. Gott gebraucht das Nichts, um etwas daraus zu machen. Und das kann der Ungläubige nicht verstehen. Wie kann er aus nichts was machen? Aber gerade die Null ist eine undefinierbare Zahl. Wer die Null definieren kann, der ist ein Genie. Bisher hat noch keiner es geschafft, hat die Null zu definieren. Was ist eine Null? Nichts. Was ist ein Nichts? Und genau das ist, was wo der Ungläubige Probleme hat. Er hat mit dem Nichts ein Problem. Mit dem Nichts, mit der Null. Und mit dem fängt Gott alles an. Es war wüst und leer und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott gebraucht das Nichts, er arbeitet mit dem Nichts. Und das ist genau das Problem der Ungläubigen. Gnade ist eine Erfahrung des Nichts. Weißt du, du erlebst, ich habe nichts getan. Und doch hat er mich angenommen. Und doch hat er mich zum Kind Gottes gemacht. Und doch hat er mir die Sünden vergeben. Und doch komme ich in den Himmel. Nichts getan. Dir wird vergeben ohne Grund. Du sagst, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und es ist schon passiert. Du wirst Kind Gottes, ohne dass du etwas groß tun musst, groß beichten, große Bußübungen. Der Unglaube, und das ist der Ungläubige, lehnt die Gnade ab. Das ist ein Problem, weil es alles umsonst ist. Die Gnade ist umsonst. Unglaube will immer was leisten. Nach dem römischen Satz, so du gibst mir und ich gebe es dir wieder. Der Unglaube will immer bezahlen. Unglaube will immer was zurückgeben. Und wenn du die Gnade erlebst, da ist nichts zurückzugeben. Nichts. Was willst du für deine Sünden dem lieben Gott geben? Gar nichts. Unglaube versteht nicht, und der Ungläubige versteht nicht, dass es noch etwas umsonst gibt in dieser Welt. Der glaubt, hier gibt es nichts umsonst. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und was du siehst, das wirst du ernten, aber das ist nicht Gnade. Gnade ist umsonst. Und der Unglaube begreift nicht und will auch nicht begreifen, dass Gott aus dem Nichts etwas macht. Du und ich, lass uns ganz ehrlich sein, wir sind nichts. Wir sind Staub. Und gerade aus dir und mir macht Gott was. Das ist das Wunderbare und das Schöne dabei. Da kommt was raus. Preise Gott. Viele sind Opfer ihres Unglaubens. Sie übernehmen sich. Denn sie wollen nicht glauben, dass es alles kostenlos ist. Einfach kostenlos. Du kannst kostenlos deine Vergebung der Sünden bekommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Und jetzt geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist die Wirklichkeit Jesu Christi. Viele Menschen haben sich festgelegt, ja, ich muss noch was tun, ja, das kann doch nicht so billig sein. Und die Gnade Gottes ist umsonst und du kannst da zahlen, so viel du willst, du kannst es doch nicht kaufen. Und alles Große ist unbezahlbar in dieser Welt. Licht ist unbezahlbar. Wasser ist unbezahlbar. Luft ist unbezahlbar. Auch wenn die da in Lima irgendwo tagen und Klimakonferenzen abhalten, die können das nicht stoppen und die können das nicht aufhalten. Es kommt, wie es kommen muss. Es ist unbezahlbar. Die Ungläubigen glauben nicht dem Wort Gottes, aber sie glauben umso mehr den Experten. Professor, Doktor hat es gesagt. Den Priestern. So wie die Juden. Sie glauben den hohen Priestern. Was der hohe Priester gesagt hat, kreuzige ihn. Und ihr bittet den Barabbas und nicht den Jesus von Nazareth. Und sie haben den Falschen verlangt. Und der Ungläubige tut immer, was die Obersten sagen. Die haben keine eigene Meinung. Tut mir leid, aber so ist es. So ist es. Sie haben keine eigene Meinung. Sie kreuzigten Jesus, weil sie nicht selbst dachten. In der Bibel heißt es in Jesaja 53, wir hielten ihn für den, der von Gott gemartert ward und so weiter. Wir haben ein falsches Bild von Gott gehabt, sagt der Prophet Jesaja. Der Unglaube, das bestimmt das Leben der Ungläubigen. So wie du glaubst, so lebst du auch. Und sie empfangen das, was sie befürchten. Was der Gottlose befürchtet, das kriegt er, so steht es in der Bibel. Was der Sünder befürchtet, das kriegt, das kommt, das trifft auf ihn zu. Das ist wie ein Magnet, das zieht einer die Dinge an. In Hebräer Kapitel 3, Vers 12. Deshalb werden wir ermahnt dort durch das Wort Gottes. Bis Vers 19 kannst du lesen, aber ich lese nicht so weit. Da heißt es nur ab Vers 12, achtet darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr nicht widerspenstig zum Unglauben euch verleiten lässt und widerspenstig werdet und euch wie eure Vorfahren in der Wüste, die Israeliten und so weiter, euch von Gott abwendet. Achtet darauf, dass das nicht bei euch passiert. Dass ihr nicht widerspenstig werdet, rebellisch Gott gegenüber. Ermahnt euch und ermutigt euch einander, heißt es hier weiter, immer wieder, solange es heute heißt und Gott noch zu euch redet, ermuntert euch und ermutigt euch. Nicht nur so seid ihr sicher, dass ihr euch vor ihm nicht verschließt und die Sünde euch nicht betrügt. Nur so, schreibt der Schreiber hier an die Gläubigen. Unglaube ist ein Betrug. Und man wird durch Unglauben betrogen. Weißt du, da wird einem vorgegaukelt. Man wird zu Widerspenstigkeit verleitet. Ach, nimm das nicht so ernst. Mach das nicht so dramatisch. Sei nicht so fanatisch. Widerspenstigkeit produziert Unglauben und hält uns vom wahren Glauben ab. Nein, das glaube ich nicht. Das nehme ich nicht an. Das will ich nicht. Schmeckt mir nicht. Wollen wir nicht. Was ist Widerspenstigkeit? Es ist ein Widersetzen. Dem, was man weiß, hier innen drin. Weißt du, der Unglaube passiert hier innen drin, nicht irgendwo draußen. Es ist eine Herzenssache. Sich gegen etwas auflehnen, aufbegehren, sich sträuben. Nein, du weißt ganz genau, was du tun solltest. Dein Inneres sagt dir die Wahrheit. Dein Unterbewusstsein sagt dir die Wahrheit. Aber du sträubst dich mit Händen und Füßen. Widerspenstigkeit ist ungehorsam gegen Gott. Du musst nicht einmal die Bibel lesen. Du musst nur die Wahrheit hören. Hier im Herzen, was die innere Stimme dir sagt. Lass es einfach bleiben. Mach da nicht mit. Trenn dich davon. Weißt du, und wir machen es trotzdem zum Trotz. Wollen mal sehen, was dabei rauskommt. Meistens kommt nichts dabei raus. So, Widerspenstigkeit ist Bockigkeit, ist Widerwille, ist Selbstherrlichkeit. Ich mache das, was ich will, ich lasse mich nicht manipulieren. Weder vom schlechten Gewissen noch sonst was. Es ist Eigensinn, es ist Egoismus, das ist Widerspenstigkeit. Deshalb achte darauf, dass ihr nicht widerspenstig werdet. Dass innen drin was hochgeht, so ein innerer Protest gegen Gott. Warum hast du mich gemacht? Warum hast du es zugelassen? Warum bin ich hier? Warum bin ich mit diesen Menschen zusammengekommen? Ungläubige sind Widerspenstige. Tut mir leid, aber ich sage die Wahrheit über die Ungläubige. Ob sie mir vergeben oder nicht, mir ist egal. Ich predige es trotzdem weiter. Widerspenstige Menschen stimmen mit dem Schöpfer nicht überein. Mit ihrem Schöpfer, mit ihrem Gott. Sie wollen immer jemand was anders sein. Sie sind mit ihrem Stand nicht zufrieden. Mit ihrer Situation nicht zufrieden. Sie wollen ihre Bestimmung nicht annehmen. Und du weißt ganz genau, das ist meine Bestimmung. Ich kann nichts anders. Das ist das, was ich gut kann. Ungläubige trauen Gott nicht zu, dass er mit ihnen das Richtige gemacht hat. Dass sie nur so groß sind oder so reich sind oder so arm sind. Weißt du, nimm deine Situation und mach aus deiner Situation das Beste. Ohne Rebellion. Sie glauben, Gott hat sich geirrt. Und das ist nämlich, wo der Unglaube anfängt. Sie glauben, Gott hat sich an mir geirrt. Er hat mich mit den falschen Leuten zusammengeführt, hat mich in die falsche Gemeinde gebracht, hat mir die falsche Arbeit vermittelt. Unser Leben hat eine Bestimmung. Weißt du, Gott ist der Töpfer und du bist der Ton. Du kannst als Gefäß nicht raussuchen, mach mich zu einer schönen Blumenvase. Der Ungläubige wird über sich selbst bestimmen, was er sein will. Und das ist manchmal merkwürdig. Weißt du, das passt gar nicht. Ein Nachttopf als Blumenvase. Ja, das geht. Es ist nicht so wunderbar. Der Ungläubige lehnt Gott ab, sein Plan Gottes für sein Leben. Unglaube ist immer ein Werk Satans. Der Satan versucht, dir zu sagen, weißt du, Gott hat sich an dir geirrt. Mach was anderes. Besuch nochmal sein Seminar, besuch noch einmal eine Schule, mach noch einmal eine Umschulung und dann schulst dich um und am Schluss bist du gar nichts mehr, weißt nicht mehr, was du wolltest am Anfang. Satan verhärtet die Herzen der Menschen. Denk an Pharao. Nein. Weißt du, Pharao ist ein guter Kerl gewesen eigentlich. Er lässt die Israeliten gehen. Aber dann kommt der Teufel und sagt, nein, dann hast du gar keine Arbeiter mehr. Wer baut deine Pyramiden? In Markus Kapitel 6, Vers 52. Selbst nach dem Wunder von den Broten hier, hatten sie immer noch nicht begriffen, wer Jesus eigentlich war. Verstehst du? Sie sehen, sie erleben und sie sind doch geblendet, sie sind doch verstockt, doch irgendwie irre gegangen, doch ihre Ohren und Augen werden gehalten, sie sehen nicht und sie sehen den Falschen. Und das Erstaunliche ist, der Teufel zeigt den Menschen heute den Satan als den wahren Erlöser und Retter und Jesus als den Teufel. Und das ist in der Welt gang und gäbe, wie die uns Gott präsentieren. Der Satan ist der Liebe und der Gute und der Brave. Ungläubige sind immer Besessene. Entschuldigung, aber das ist so. Sie sind besessen vom Teufel. Bevor sie gläubig und normal und anständig werden und für Gott brauchbar und so weiter, müssen sie erstmal die Dämonen vertrieben werden. Denk an den Mann in Gardara. Niemand konnte ihn bändigen, niemand konnte ihn halten. Und erst als die Dämonen ausgetrieben wurden, saß er ganz vernünftig angezogen und wollte sogar bei Jesus bleiben. Aber Jesus wollte ihn gar nicht haben. Er sagt, geh nach Hause und erzähl deinen Lieben, was alles passiert ist. Ungläubige Menschen, und ich singe so ein Lied jetzt über die Ungläubigen. Ich will die Ungläubigen dir so präsentieren, dass du weißt, was und wer sie sind. Sie sind blockierte Menschen, blockiert vom Satan. Irgendwie blockiert, aufgehalten. Sie möchten glauben, aber sie können nicht glauben. Und sie haben sich festgelegt, was sie glauben wollen und darüber hinaus kommen sie gar nicht mehr. Sie sind blockiert durch Festlegungen, welcher Art auch immer. Satan hat sie verblendet und der Glaube ist eine Willenssache. Ich will glauben oder ich will nicht glauben. Ich will lieben oder ich will nicht lieben. Ich will singen oder ich will nicht singen. So ist seine Herzenssache. Der Ungläubige, er glaubt, es gibt keinen Gott. Obwohl er ganz genau weiß, es gibt einen. Ein höheres Wesen muss es irgendwie geben. Und alle Kulturen, alle Religionen, alle Völker haben alle Jahrhunderte und Jahrtausende durch immer an ein höheres Wesen geglaubt. Immer einen Gott geglaubt. Ob es Zeus war oder Jupiter war, ob jetzt irgendein anderer Name ist. Sie haben immer an ein höheres Wesen geglaubt. Aber der Mensch in seinem Größenwahn, ich, Psalm 10, Vers 4, in ihrem Größenwahn reden sie sich ein. Wie sollte Gott uns zur Rechenschaft ziehen, wo er doch gar nicht existiert? Und weiter reicht ihr vermessenes Denken nichts, sagt uns der Dichter. Wie sollte er uns zur Rechenschaft ziehen? Es gibt ihn doch gar nicht. Und sie versuchen, ihr Gewissen zu beschwichtigen, ihr Gewissen zu töten, zu unterdrücken. Ihr Gewissen sagt ganz genau, Junge, das gibt's. Da muss es geben. Irgendwo, irgendwann. Andere Übersetzung sagt hier, Psalm 110, Vers 4, hochnäsig behaupten sie, Gott, den gibt es noch gar nicht. Wie soll er mir denn heimzahlen? Was für ein Trugschluss. Oder eine andere Übersetzung behauptet hier, dass sie eingebildet sind. Diese Eingebildeten, diese Hochnäsigen sagen, Gott gibt es nicht. Ungläubige Menschen, und jetzt pass auf, wenn du sie wissen möchtest, was und wer ein ungläubiger Mensch ist, der ist ein hochnäsiger Mensch. Der will sich über Gott erheben und erhebt sich. Ist eingebildet, größenwahnsinnig, übergeschnappt. Verstehst du? Ungläubige Menschen sind übergeschnappt. Die gehen über sich selbst hinaus und denken, sie sind der Herrgott selber. Und dann haben sie so Jerusalem-Syndrom. Ich bin Jesus, ich bin das und ich bin das. Vergiss es. Ungläubige sind vermessen, anmaßend, großtuerisch, so wie dieser Psalmist hier sagt. Deshalb kann ihnen auch nicht geholfen werden. Meine Bibel sagt, dem Demütigen gibt Gott Gnade, nicht dem Hochnäsigen. Der Hochnäsige begreift nicht das Heil Gottes, kann die Gnade gar nicht fassen. Was? So billig, so kostenlos? Gott schenkt nur dem Demütigen Gnade, nur dem Demütigen. Ein Ungläubiger ist nicht demütig. Guck dann den Ungläubigen an, was der so von sich denkt, wie er von sich so eingenommen ist. Der überschätzt sich, idealisiert sich. Ich bin das Maß aller Dinge. Er glorifiziert sich, verherrlicht sich, will, dass er angebetet wird, bete mich an. Das ist also diese Versuchung, bete mich an, dann hast du alles, was du willst. Und darum ist er auch der Leistungsreligion so verfallen, weil er nie demütig sein kann, sich nicht beschenken lassen kann. Weißt du, er glaubt nicht, dass Gott ihm die Sünden vergibt. Der Ungläubige glaubt nicht, dass Gott ihm die Sünden vergeben kann. Ein Ungläubiger bittet nicht um Vergebung. Und wenn er das tut, dann bittet er ständig und hört gar nicht mehr auf. Beichtet er jeden Tag. Rennt täglich zur Beichte oder tut Buße. Wobei die Bibel uns gar nicht gesagt hat, dass wir Buße tun sollen. Nur das hat Luther übersetzt, aus dem Mittelalter her kommend, hat er Buße übersetzt. Buße heißt Umkehr. Buße ist Umkehr. Nicht, dass ich jetzt büßen muss, ein Kreuz nehmen muss und dann auf Knien rutschen muss. Das ist nicht büßen. Das ist nicht Buße. Buße ist, dass ich einmal meine Sünden Gott bekenne und das ist erledigt der Fall. Ich muss da nicht dreimal am Tag meine Sünden bekennen und dann mich geißeln womöglich und mich quälen. In 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir unsere Sünden ihm bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Tugend. Und du siehst, wir haben so viele Ungläubige auch in christlichen Kreisen, die bekennen ihre Sünden, die beichten, die gehen zum Seelsorger, machen so Seelenstriptease und versuchen darunter zu suchen, was habe ich noch, was ist noch in meinem Leben, irgendwas muss noch da sein. Wenn wir unsere Sünden bekennen und wenn du sagst, Gott sei mir Sünder gnädig, Jesus vergib mir meine Sünde, da ist die Sünde vergeben von gestern, von heute und von morgen. Alle meine Sünden. Psalm 32, Vers 5. Darum bekannte ich meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und da vergabst du mir die Sünde und die Schuld. Da vergabst du. Wenn du bekennst, Jesus, vergib mir meine Sünden, dann sind sie ein für alle Mal deine Sünden vergeben. Aber der Ungläubige glaubt das nicht. Und das ist Unglaube. Er tut es immer wieder. Er bittet immer wieder um Vergebung. Immer wieder geht auf die Knie und beichtet und plärrt und was weiß ich, was er noch macht. Religiöse Menschen tun das immer wieder, weil sie nicht glauben, dass Gott sie hört, dass Gott sie versteht, dass Gott ihre Schuld weggeworfen hat. Und Gott sagt, ich will deine Sünden hinter mir werfen. Und hinter Gott gibt es nichts mehr. Für sie ist Gott ganz zu weit weg. Das ist der Unglaube. Darum bitten sie ständig um Vergebung, weil sie nicht kapieren. Es leuchtet ihnen nicht ein. Sie nehmen das nicht ernst, was Gott sagt. Das ist Unglaube. Deshalb tun sie immer wieder. Auch der Jude. Jedes Jahr muss er kommen, jedes Jahr muss er dann Opfer bringen. Also im Alten Testament meine ich, da zur Zeit Jesu. Weißt du, er muss für seine Sündenvergebung bezahlen. Uns im Neuen Testament, durch Jesus Christus, ist die Schuld bezahlt, ein für alle Mal. Es ist vollbracht. So, ich muss nicht noch einmal dann Ochsen bringen oder eine Turteltaube oder ein Lämmchen. Und was sagt die Bibel, was sagt Gottes Wort über die Juden? Sie taten das aus Unwissenheit. Und Unglaube ist Unwissenheit, Dummheit, Torheit, Verblendung. Und Unglaube hängt sehr mit Unwissenheit zusammen. Wenn die wüssten, wenn sie begreifen würden, Jesus starb für mich, für meine Sünden. Es ist so klar und so deutlich, was geschehen ist im Evangelium. Hebräer Kapitel 8, Vers 12. Denn ich will gnädig sein, ihre Ungerechtigkeit und ihre Sündenwillen will ich nicht mehr gedenken. Ein für alle Mal. Und ich muss deshalb nicht, und das ist an Hebräer, an Juden geschrieben. Hebräer ist für die Juden. So, ich will an ihre Sünden nicht mehr denken, ich will vergessen. Ungläubige sind Unwissende. Die denken, Gott denkt immer wieder noch an meine Schuld. Der erinnert sich immer wieder und deshalb verfolgt mich Unglück, deshalb verfolgt mir Leid. Das sind ganz andere Ursachen, warum Leid und Unglück und Schwierigkeiten, Spannungen und Krankheit und was weiß ich, dich verfolgt. Weil Gott dich heiligt und reinigt. Aber nicht wegen deiner Sünden. Das sind andere Gründe. Er will dich qualifizieren. In Apostelgeschichte 3, Vers 17, Petrus, ein Jude, und sagt, nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr aus Unwissenheit getan habt, eure Oberen haben es euch befohlen. Verstehst du, ihr wart in der Verblendung. Aus Unwissenheit habt ihr getan. Und weiter lese ich in der Bibel, Apostelgeschichte 17, Vers 30. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber gebietet er den Menschen, dass sie an allen Enden Buße tun, umkehren und sich ändern, egal ob sie jetzt Heiden sind oder Juden. Aber die Bibel sagt, der Verstand, der religiösen Menschen, diese Juden, an denen auch die vielen Briefe geschrieben worden sind, die Epheser zum Beispiel, im Kapitel 4, Vers 18, ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, und durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens sind sie verblendet. Weißt du, man kann bekehrt sein und doch verblendet sein. Man kann Christ sein. Und der Brief an die Epheser ist an Menschen, die mal gläubig waren oder sind, oder, und sie sind verblendet. Petrus schreibt den ersten Brief im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 14. Und wir sollen als gehorsame Kinder Gottes nicht nach den Begierden dieser Welt gehen, so wie wir früher gelebt und gedient haben, der Unwissenheit. Weißt du, wir waren unwissend, wir waren ohne Gott, wir waren ohne Hoffnung, wir waren mal ungläubig, wir waren mal gottlos. Aber wir haben uns bekehrt und jetzt hat sich bei uns was verändert. Der Ungläubige und Unwissende verbringt Stunden und Tage und beschäftigt sich mit seinen Sünden. Denkt in Gartenzeit nach und versucht die Sünden aufzuarbeiten. Der Heilige Geist will dir deine Sünden aufarbeiten. Und er will dir helfen, deine Vergangenheit und deine Geschichte aufzuarbeiten, wieder gut zu machen. Und vieles kannst du gar nicht mehr gut machen, selbst wenn du das 10-mal wolltest. Weißt du, aber der Ungläubige und der Unwissende, er denkt über seine Sünden nach, forscht nach, fragt die Leute aus, denkt, was für Fluch, was für Elend oder durch was ist das alles entstanden? Frag nicht so viel nach. Geh, schau nach vorne. Vergiss deine Vergangenheit. Lebe in heute und in der Zukunft. Gestern gehörte nicht mehr. Und das, was deine Ahnen hatten, gehörte auch nicht mehr. Lass uns nach vorne schauen. Weißt du, und dann kasteien sie sich wegen ihren Sünden und werden bedrückt und bekümmert und kommen nicht weiter. Ein Ungläubiger weiß nicht, was Vergebung ist. Und er lebt Vergebung gar nicht. Er lebt Vergebung gar nicht. Und das trete ich hier als Beweis an. Ungläubige Menschen, unwissende Menschen leben nicht die Vergebung. Sie haben keine Ahnung, was Vergebung ist, wie Vergebung funktioniert. Weißt du, die erinnern sich immer wieder. Deshalb wollen sie immer beichten. Ob es Katholiken oder Protestanten, das ist egal. Die Katholiken gehen zum Priester und die Protestanten gehen zum Seelsorger. Und sie bringen es immer wieder zur Sprache. Und weißt du, was in der Bibel das heißt? Der kreuzigt Jesus abermals. Wenn du mit deinen Sünden wieder von vorne anfängst, immer wieder von vorne anfängst, du beachtest die Gnade nicht, du schätzt die Gnade nicht, du nimmst das Erbarmen nicht an. Du kreuzigst Christus abermals. Der Ungläubige kann die Vergebung nicht annehmen. Sogar, ja, da vergehen oft Jahre, bis der Groschen fällt. Bis er kapiert, mir sind meine Sünden vergeben. Bis er die Vergebung akzeptiert. Die Bibel sagt, die Gottlosen haben keinen Frieden. Die Ungläubigen haben keinen Frieden, die machen alles. Und warum? Weil der Gottlose und der Ungläubige, der sucht Vergebung, aber er sucht nicht Gott. Das ist ein ganz kleiner, großer Unterschied. Wir sollten Gott suchen und nicht Vergebung der Sünden. Weißt du, das kommt automatisch, wenn du vor Jesus stehst, wie der Zachäus, plötzlich sagst, lieber Gott, Herr Jesus, ich muss hier alles in Ordnung bringen, die ganze Wohnung muss ich ausräuchern. Da ist so viel, was sich angesammelt hat. Verstehst du, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, da brauchst du nicht die ganze Tamtam, was da alles so passiert. Aber dann kommt noch etwas, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt. Du musst lernen, die Vergebung anzunehmen, zu akzeptieren, was Vergebung ist. Und Jesus sagt zum Zachäus, in diesem Haus ist Heil widerfahren. So, der Ungläubige, der Gottlose ist nicht Gott begegnet, sondern er sucht immer Vergebung, Liebe, Freude, Frieden. Und redet dann über diese Dinge. Er fühlt sich immer schuldig, immer verdammt, weil er Jesus nicht angenommen hat. An Jesus scheiden sich die Geister. Und er fühlt sich immer unwürdig, hat immer Mangel, immer Defizite. Und er kommt aus der Buße nie raus. Da haben sie jeden Tag bald Buß- und Bettag. Jeden Tag. Aber Buße ist Umkehr. 180 Grad. Bisher habe ich alles falsch gemacht, jetzt gehe ich um und gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Der Ungläubige, er glaubt nicht, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist. Er denkt, er muss noch was tun. Es reicht nicht aus. Er glaubt nicht, dass er mit Gott bereits versöhnt ist durch Jesus Christus vor 2000 Jahren, jetzt in unserer Zeitrechnung. Er glaubt, er muss noch für seine Erlösung irgendeinen Beitrag leisten. Er glaubt, der Preis, den Jesus gezahlt hat, reicht noch nicht aus. Er findet ihr noch ein paar Bibelstellen, gibt es. Und ich möchte noch etwas hinzufügen, was noch fehlt an der Erlösung. Aber das meint viel mehr. Wir sollen in die Welt hinausgehen und predigen das Evangelium und Menschen den Weg des Heils zeigen. Das ist, damit Christus bekannt wird, damit sein Preis groß wird und dass viele erlöst werden. Aber nicht, dass ich noch etwas dazu tun muss mit meinem Ich, mit meinem Leben. Und der Ungläubige glaubt, es reicht nicht aus. Deshalb quält er sich selbst, plagt sich selbst, bestraft sich selbst, gasteilt sich selbst, züchtigt sich selbst, verstümmelt sich selbst, was auch immer ist, bringt unnötige Opfer. Und er weiß nicht, ich muss nur mich in die Arme Gottes fallen lassen. Das ist so einfach. Er fühlt immer noch die Strafe, die Schuld, die Macht der Sünde, die Auswirkungen der Macht der Sünde an ihrem Leben. Er verdammt sich selbst. Aber meine Bibel sagt, ist jemand in Christus, ist nichts mehr Verdammliches. Und es war von heute auf morgen, innerhalb von 5 Minuten, heute bist du noch ein großer Sünder. Und du nimmst Jesus an und sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden. Und 5 Sekunden später bist du ein Heiliger. So schnell geht das. Aber die meisten Leute, die meisten Religionen glauben, da musst du durch die Quarantäne, da musst du durch eine Prozedur, da musst du durch, was weiß ich, Züchtigungsanstalt, Konzentrationslager. Da kommen die Leute und dann, die werfen auch, wenn ich so predige wie hier, wenn ich solche Dinge sage, die werfen, ja, du machst es viel zu leicht und viel zu einfach. Mach ein bisschen komplizierter. Aber ich sage, mein Heiland hat es so einfach und gemacht, dass er ist nicht kompliziert. Ich muss nur kommen und sagen, ja, Jesus. Und es ist schon passiert. So, aber der Teufel will kompliziert machen. Er will kompliziert machen. Er wirft uns einfach Dinge vor und sagt, du bist noch nicht so weit, weißt du? Du darfst noch nicht Zeugnis geben, du darfst noch nicht beten, du darfst noch nicht in die Gemeinde gehen, du darfst dich noch nicht taufen lassen. Wie war es bei den Christen? Petrus hat gepredigt, die haben die Wahrheit angenommen und die ließen sich an dem Tag bei 3000 Seelen taufen. Verstehst du? Da gab es nicht einen Glaubensunterricht und Glaubenskurs und Taufunterricht. Da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse, hat der Kämmerer gesagt. Das ging ruckzuck. Aus dem Wagen runter, ins Wasser rein, aus dem Wasser raus und er zog fröhlich seine Straße weiter. Aber, und das ist das Christentum heute. Wir machen es so schwerfällig. Die Ungläubigen haben uns das Christentum versaut mit ihrer Religiosität. Der Ungläubige glaubt, ich muss noch meine Schuld abzahlen. Er kann das noch nicht annehmen. Er muss noch was wieder gut machen. Weißt du, die Wiedergutmachung passiert nach und nach. Verstehst du? Du merkst plötzlich, der Heilige Geist arbeitet, du bringst ein Opfer nach vorne und du wirst gewahrt, da stimmt was nicht irgendwo. Und dann bringst du es in Ordnung. Aber eigentlich bei deiner Bekehrung, bei deiner Wiedergeburt ist alles in Ordnung gebracht. Mit einem Schlag bist du ein Heiliger, ohne Sünde. Aber nachher kommt nachher, dass du die Wiedergutmachung ist ein anderes Kapitel, dass du vergibst. Und dir wird deine Schuld vergeben, wie du deinen Schuldigen vergibst. Viele Menschen sind noch nicht vom Judaismus, also vom Pharisäertum befreit. Sie denken, sie müssen noch Gesetze erfüllen. Sie versuchen, sich selbst zu erlösen. Und Judaismus steckt in den meisten Religionen ganz tief drin, auch in christlichen Kreisen, ist eine Selbsterlösungsreligion. Weißt du, sie haben Jesus abgelehnt. Und weil man Jesus ablehnt, muss man selber was machen. Sie wollen das Heil verdienen durch Einhaltung irgendwelcher Gesetze, Beschneidung, du siehst das Problem, was sie damals in der Urgemeinde hatten, durch Beachtung der Sabbate oder durch die Reinheitsgesetze, dass du dein eigenes Kochgeschirr überall mitnimmst. Verstehst du, als wenn der Glaube irgendwie zusammenhängen würde, aus welchem Topf du gerade isst? Vergiss den ganzen Blödsinn. Aber das ist typisch für die Leistungsreligionen, egal welcher. Niemand wird erlöst, wenn er koscher ist. Die ganzen Religionen, die aus dem Osten kommen, aus dem Orient, sind alles Selbsterlösungsreligionen. Sie haben Selbsterlösungstechniken entwickelt, Atemübungen, Entspannungsübungen und was sonst auch alles ist. Verstehst du, dein Atmen erlöst dich nicht. Dein Atmen erlöst dich nicht. Auch wenn du Gemüse isst, wirst du nicht dabei erlöst. Glaub mir das. Aber das versuchen diese Religionen beizubringen. Und das hat immer mit Essen was zu tun. Die Moslems, oh, da musst du nach Mekka pilgern, 5-mal am Tag beten. Das ist Leistungsreligion. Kein Schweinefleisch essen und nach Mekka gehen und dann einen Stein werfen und den Teufel steinigen. Und dann bist du erlöst. Nein, Jesus hat den Teufel besiegt und du musst ihn nicht nochmals steinigen. Alles nur Blödsinn. kein Schweinefleisch essen. Verstehst? Als dann du dadurch erlöst werden würdest. Niemand wird dafür erlöst, wenn er den Teufel steinigt und auf den Teufel mit einem Tintenfass wirft, wie Luther, oder kein Schweinefleisch isst. Das mag für Gesundheit was sein, gut sein, aber nicht für deinen Glauben. So, für all die Selbsterlöser passt das Christentum nicht. Weißt du, der Glaube von Jesus Christus, das Denken an Jesus und so weiter, das passt für die Juden nicht, für die Buddhisten nicht, für die Hindus nicht, für die Moslems nicht. Das passt nicht. Wo bin ich? Das ist schon alles getan. Du musst nur kommen und abholen. Das ist alles und Danke sagen. Nur noch glauben. Und der Unglaube will immer was tun. Er will was für Gott tun. Eine Kerze anzünden. Oder ein Räucherstäbchen. Er will was für Gott tun, für seine Sünden. Damit er erlöst wird. Weißt du, er will was tun, damit ich beglückt werden, damit ich geheilt werden. Wir werden geheilt umsonst. Wir werden befreit umsonst. Wir werden gesegnet umsonst. Weißt du, aber er braucht irgendeine Bestätigung. Liefer dich Gott aus, glaub an Jesus Christus. Und dann musst du dich selbst nicht bemitleiden und beweinen und bedauern und was weiß ich, beweihräuchern. Weißt du, in jedem von uns steckt ein Pharisäer. Ich werde nie vergessen, ich bin in München im Deutschen Museum und da war eine Ausstellung gerade über Hitler. Und so da war nur ein Spiegel hingestellt. Und wenn du da reinkommst, du siehst plötzlich dich als Hitler. Ich war so geschockt. Verstehst du? Und so in uns steckt, weißt du, wenn wir im Spiegel dieser Welt schauen, wir sehen den Pharisäer, den religiösen Fanatiker, Saul von Tarsus, ja, den sehen wir. Aber der wurde umgekrempelt von Gott. Durch Gott selbst, umsonst. Da liegt er blind oder sitzt blind in Damaskus. Der Ungläubige glaubt, er muss die Gnade verdienen. Aber die Gnade kann niemand verdienen. Ist umsonst. Niemand kann sich die Vergebung der Sünden verdienen. Weißt du, und der Ungläubige glaubt, ich muss was tun dafür. Sie sagen, weißt du, sie bekennen, sie sind Sünder, sie wissen, sie sehen schon vieles ein, aber sie gehen nicht den Weg, den Gott gezeigt hat. Ungläubige gehen grundsätzlich und bewusst nicht den Weg, den Gott gezeigt hat. Sie wollen sich erstmal was beweisen. Und so weiter. Und weißt du, und dann kommen Christen, und ich möchte auch jetzt an christliche Menschen sagen, weißt du, die christlichen Menschen sagen, ja, weißt du, bevor ich dich taufe, bevor du deinen Glauben annehme und akzeptiere, du musst dir erstmal beweisen, dass du in der Heiligung lebst, dass du nicht mehr rauchst, nicht mehr fluchst, nicht mehr saufst, nicht mehr das machst, nicht mehr das machst. Weißt du, Jesus hat uns als Sünder angenommen und Sünder werden getauft. Die glauben nur an Jesus und die gehen ins Wasser und sie werden abgewaschen und sie kommen als Heilige aus dem Wasser raus. Wir werden mit Christus begraben und wir stehen mit Christus auf. Aber nein, da wird erwartet, du musst zuerst dich mal beweisen, dich bewähren. In der Zeit fällst du wieder ab. Du sollst mit dem aufhören und du sollst mit dem aufhören. Du sollst mal richtig trauern, dich bedauern. Zuerst musst du so richtig büßen, nach Lodz oder nach Altötting gehen. Du musst dich zuerst mal groß entschuldigen, öffentlich deine Sünden bekennen. Verstehst du, wo steht das in der Bibel? Du musst Gott die Sünden bekennen. So viele Leute machen Blödsinn und die denken, wir machen jetzt einen Gottesdienst und ich stelle mich hin auf und bekenne öffentlich meine Sünden. Ich habe das getan, ich habe das getan, ich habe das getan, ich habe das getan. Verstehst du, wo kommen wir da hin? Wir sollen in der Kammer gehen und Gott unsere Sünden bekennen und nicht einmal das und nicht einmal das. Wir müssen nur sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann ist schon das Wunder passiert. Jesus hat die Ehebrecherin nicht gefragt, wie oft hast du die Ehe gebrochen? Oder die anderen hat nicht gefragt, wie oft hast du das und das gemacht? Dir sind deine Sünden vergeben und geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Aber nein, der Ungläubige, der denkt, du musst erst mal anständig werden, Moral beweisen, Opfer bringen für deine Sünden. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, denk an den Ablass. Du musst etwas unter Beweis stellen. Und deshalb behalten sie ihre Sünde immer wieder und wälzen die Sünde, mit der Sünde sich und so weiter und werden nicht fertig mit ihren Verletzungen und mit ihren Fehlern. Ständig werden sie erinnert, das war in deinem Leben, das war in deinem Leben. Und das ist, was der Teufel versucht, uns zu erinnern. Der Heilige Geist erinnert uns, und zwar an Jesus. Aber der Teufel erinnert uns an unsere Sünden. Der Teufel erinnert uns an unsere Sünden. Jesus und der Heilige Geist erinnert uns an die Erlösung, an das, was geschehen ist. Und wenn wir das Abendmahl feiern, wir denken an die Erlösung. Das ist für mich geschehen. Jesus hat für mich bezahlt. Und das ist sein Leib und das ist sein Blut. Halleluja, jetzt schluck ich, jetzt trinke ich, jetzt werde ich nämlich Teil am Reich Gottes. Aber der Ungläubige, der kann es nicht vergessen. Weißt du, mir sind meine Sünden vergeben, das darf doch nicht wahr sein. Meine Bibel sagt, wer aus Gott geboren ist, der ist frei von Sünden. Und du musst dich nicht an deine Vergangenheit erinnern und dich erinnern lassen und immer wieder eine frische Kerze anzünden und aufstellen und immer wieder Öl ins Feuer gießen. Nein, es ist vergeben, vergessen, für alle Zeit zu Ende. Aber gerade die Juden, also gerade die Juden können nicht vergessen, ständig erinnern sich an das Dritte Reich und versuchen uns zu erinnern. Ihr Deutsche, denkt, was ihr getan habt, 70 Jahre nach Holocaust. Weißt du, sie lassen die Schuld nie los. Sie nehmen ihren Hitler mit, wo sie hingehen, die armen Juden. Ob sie nach Amerika gehen, ob sie nach Israel gehen und sie bauen dem Denkmäler. Jeder, der nach Israel kommt, geht nach Yad Vashem, muss da irgendwie erinnert werden an Holocaust. Weißt du, die werden nicht los. Die tragen an ihrem Leib ein unsichtbares Brandmal und das ist der Hakenkreuz. Verstehst du, wir haben schon längst vergessen. Wir wissen, wir waren nicht in Ordnung. Aber jedes Volk hat Dreck am Stecken. Die Amerikaner mit ihren Indianern und die anderen mit was anderem. Die Franzosen mit den Hugenotten. Weißt du, ich könnte jedem Volk was aufzählen, wo sie Dreck am Stecken haben. Und wir Deutsche haben Dreck am Stecken mit den Juden. Und die Juden haben auch Dreck am Stecken mit den Palästinensern und mit den Kanaanitern, die sie vertrieben haben, des Landes bei ihrer Einwanderung. Auch wenn es im Namen Gottes geschah. So, das ist furchtbar. Weißt du, man kann nicht vergessen. Und Gott will, dass wir die Schuld vergessen, der deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Das steht im Evangelium, das steht in den Psalmen, das stand im Alten Testament drin. Aber, weißt du, und dann geben sie diese Verletzungen an ihre Kinder weiter, diese ganzen Holocaust-Überlebende. Da erzählen sie und wühlen nochmal alles auf. Weißt du, da kommt der Schmerz nochmal, es wird aufgewühlt. Die werden nicht frei. Die werden nicht gesund. Weißt du, das sind alles Denkmäler des Todes. Es ist schlimm, was passiert ist. Es ist grausam. Teuflisch. Aber wir müssen da nicht weitermachen. Einen Punkt machen. Weißt du, wenn wir Buße getan haben, und wir Deutsche haben Buße getan. Wir haben dem Staat Israel geholfen und dergleichen. Wir haben getan, was wir tun konnten, und Gott hat uns gesegnet als Deutsche. Verstehst du? Das ist normal. Aber ich muss nicht immer büßen, 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 büßen. Erinnert euch, Deutsche, was habt ihr getan? Die ständige Erinnerung, das macht die Menschen klein. Immer wird Schuld eingeredet. Weißt du, das sind die das tun, egal. Die immer wieder das provozieren, das sind Ewiggestrige. Du liest auch nicht mehr in den Geschichtsbüchern, was die Römer getan haben, oder was die Gallier getan haben, oder was die Hunnen getan haben. Verstehst du? Die haben getan, das war Verbrechen, was die Chinesen getan haben. Alle Völker haben Verbrechen getan. Aber nein, die müssen sich erinnern. Warum? Die müssen was zahlen. Verstehst du? Die müssen was zahlen. Nur nebenbei. Wir müssen zurücklassen. Ich vergesse, was da hinten ist, sagt Paulus. Paulus war auch ein Verbrecher. Wie viele Christen hat er ins Gefängnis gebracht? Tausende. Und er sagt, ich bin ein großer Sünder und Gott war mir Sünder gnädig. Und er vergisst, gewisse hat bestimmte Bedenken. Er geht nicht nach Judäa und predigt in Judäa, weil er weiß, dort habe ich Blut vergossen. Wir müssen da nicht provozieren. Wenn wir Fehler begangen haben, lass uns zu unseren Fehlern stehen. Aber lass uns weitergehen. Paulus versucht noch ein bisschen wieder gut zu machen mit seiner Spende dafür, die Armen in Jerusalem. Ich habe die Gemeinde zerstört und ich muss der Gemeinde helfen. Und dann sammelt er in Achaia. Und weißt du, was passiert? Gott hat ihm keinen Befehl gegeben, zu sammeln für die in Achaia, für die Juden da in Jerusalem, für die Armen. Da gab es viele gar nicht mehr. Die sind schon alle ausgewandert gewesen nach Pela. Verstehst? Aber nein, den Armen möchte er eine Gabe, eine Anerkennung geben oder bringen. Und was passiert? Er kommt ins Gefängnis selber und kommt selbst als Gefangener dann nach Rom, muss sich auf den Kaiser berufen. Aber ich will was anderes sagen. Weißt du, alle haben Verbrechen irgendwo und Dreck am Stecken. Und wir müssen lernen zu vergeben. Der Ungläubige kann nicht vergeben. Und die Juden können nicht den Deutschen vergeben. Die tragen nach. Ich werde nie vergessen, ich habe so viele Beispiele, auch wenn ich nach Israel fuhr. Sie kommen aus Deutschland, ich will mit ihnen nichts zu tun haben. Verstehst du das? 30, 40 Jahre nach Christus. Also nach Holocaust oder nach dem Krieg. So, sie können nicht vergeben. Sie können nicht vergeben. Und deshalb wird es auch ihnen nicht vergeben. Automatisch. Da kann man denken, was man will. Darum wird auch ihre Schuld behalten. Und damit gehen sie zur Hölle. Mit der Schuld, weil es nicht vergeben wird. Wenn wir nicht vergeben, wird uns auch nicht vergeben. Ganz klar. Wir werden diesen Fluch nie los. Ungläubige glauben nicht an Gott, dass er ihnen noch eine zweite Chance geben kann oder den Menschen überhaupt eine zweite Chance geben kann. Sie glauben nicht daran, dass Gott noch einmal barmherzig sein kann. Du hast Fehler gemacht, hast dein Leben versaut. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn, der kam zurück oder hat die zweite Chance bekommen. Aber die Menschen, die nicht an die zweite Chance glauben, die sind ungläubig. Sie sind ohne Hoffnung und sie haben keinen Glauben, dass mit mir noch einmal von vorne an Gott anfangen kann, was Neues anfangen kann, flüget ein Neues. Sie haben diese lebendige Hoffnung nicht. Selbst wenn ich noch mit 80, ich kann mich mit 80 noch bekehren, verstehst du, noch im Glauben weitermachen. Und die restlichen 7 Jahre mit Gott leben und wandeln. Sie glauben nicht, dass ein Mensch sich noch einmal verändern kann. Ungläubige Menschen glauben nicht an die zweite Chance. Sie glauben würden, dass alles beim Alten bleibt und halten am Alten fest. Denk dran. Denk dran. Sie glauben nicht, dass Gott alles neu gemacht hat und ein neues im Werden ist, ein neuer Prozess angefangen hat. Sie glauben nicht, dass Gott nochmals alles wiedererstatten kann, was man verspielt hat, versoffen und verfressen hat wie der verlorene Sohn. Sie glauben nicht, dass Gott mit Null anfangen kann. Null, diese undefinierbare Zahl. Gott fängt mit Null an. Halleluja. Dieses Countdown geht runter und das muss in jedem Menschenleben passieren. 4, 3, 2, 1, 0. Und dann geht's hoch. Dann geht's aufwärts. So, der Ungläubige glaubt nicht, dass es noch einen neuen Morgen gibt. Einen neuen Tag. Weißt, für ihn ist alles mit dem Tod zu Ende. Aus und vorbei. Alles ist hoffnungslos, alles verloren. Das ist der Ungläubige. Der glaubt nicht, dass es nochmals einen Morgen gibt. Ihr habt alles verspielt. Es mag sein, dass du dein Leben vermasselt hast. Und so viele Menschen haben ihr Leben vermasselt. Das ist kein Kunststück. Verstehst du, wir verspielen, weil wir, wenn wir unachtsam sind und so weiter. Aber Gott gibt uns eine andere Chance. Und dann sagt der Ungläubige, mit dem Tod ist alles zu Ende, ist alles vorbei. Sie glauben an kein Jenseits, an keine andere Welt, an keine gerechte Welt, an keine zukünftige Welt, bessere Welt, an den Himmel. Sie glauben nicht, dass Gott nochmals einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen kann. Und ich sage dir, warum. Die Leute, die nicht an die erste Seite der Bibel glauben können, die können auch nicht auf die letzte Seite, an die letzte Seite der Bibel glauben. In der ersten ist, Gott schuf aufs Nix. Und in der letzten Seite der Bibel ist, neues Jerusalem, neuer Himmel, neue Erde. Wer das nicht glauben kann, die erste Seite, verstehst du, der kann nicht glauben, was auch dazwischen ist, was Gott dazwischen tut. Er glaubt nicht, dass es nochmals eine neue Zeit geben wird, dass es eine andere Zeit gibt, dass es noch einmal Gnade gewährt wird. Und manchmal geht es dann in der Zeit der Gnade 10-mal so schnell. Verstehst du, es überschlägt sich mit deiner scharfen Axt. Da fällst du, holst alles gleich ab. Aber mit einer stumpfen Axt. Und deshalb, Gott erlaubt es manchmal, dass wir zuerst mal geschliffen werden, zubereitet werden und. Die Gnade ist für die Ungläubigen ein ganz großes Problem. Er kann nicht an ein neues Jahr glauben, dass Gott nochmals einen Frühling in meinem Leben schenkt und dass mir meine Jahre wieder erstattet werden. Und deshalb hat er auch keinen Erfolg. Weißt du, der Unglaube ist genauso wie der Glaube. Du siehst die Resultate. Der hat keinen Erfolg, der Ungläubige. Der führt ein Versagerdasein. Er kann nicht nur vergeben, er kann auch nicht vergessen. Das ist eine. Der Ungläubige glaubt nicht, dass Jesus wieder zurückkommt und dass es eine bessere Welt geben wird, da diese messianische Zeit geben wird. Er kommt zurück, um die Erlösung zu vollenden, aber das kann er nicht glauben. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Mag sein, es ist alles zu Ende. Ich sagte, mit dem Tod ist alles zu Ende. Das war ein Prediger einmal, der hat erzählt und gepredigt, mit dem Tod ist alles zu Ende. Und da kommt jemand und sagt, Mensch, du gefällst mir. Mit dem Tod ist alles zu Ende, das ist mein Glaube. Ich glaube auch, dass alles mit dem Tod zu Ende ist, alles vorbei. Dann sagt er, ja, es stimmt. weißt du, meine Krankheit ist zu Ende, meine Sorge sind zu Ende, meine Sünden sind zu Ende, meine Schwierigkeiten sind zu Ende, mein Fleisch ist zu Ende, alles ist zu Ende. Aber dann kommt die Ewigkeit. Es ist zu Ende. Mit dem Tod ist diese Welt zu Ende. Aber dann kommt die andere Welt. Und der Ungläubige glaubt nicht, dass damit alles zu Ende ist. Und dass es einen Neuanfang gibt. So, da bleibt er lieber bei seinem Urknall. Der Ungläubige glaubt nicht, dass er eine Gemeinde braucht. Verstehst? Ich komme noch auf ein paar andere Punkte, wo wir noch uns vielleicht mal treffen und begegnen, was der Unglaube ist und wie der Unglaube sich auswirkt. Er glaubt nicht, dass er die anderen Christen braucht. Er glaubt, er ist allein seligmachend. Er ist ein Katholik, die allein seligmachende Kirche. Er glaubt, er braucht nicht die Predigt, er braucht nicht Ermutigung, er braucht nicht die Hilfe anderer, er braucht nicht den Beistand anderer. Er glaubt, ich kann alles selber. Das kannst du machen bis 25. Aber ab 50 kannst du es nicht mehr alles. Ab 50 läuft nichts mehr. Menschen ohne Gemeinde. Und ich sage dir, wie sich Menschen ohne Gemeinde entwickeln. Ich kenne sie, kann sie beobachten. Ich kann euch Namen nennen, tue ich aber nicht. Aber Menschen ohne Gemeinde entwickeln sich zu Egoisten. Menschen ohne Gemeinde entwickeln sich zu Eigenbrötler. Menschen ohne Gemeinde wären komische Käuze. Menschen ohne Gemeinde wären Exzentriker. Ja, guck es dir mal an. Schau dir nur mal diese Leute an. Menschen ohne Gemeinde wären merkwürdige Menschen, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen, sind eigennützig und bleiben eigensinnig. Weißt du, der Grund, warum sie das bleiben, weil sie ihre Hörner nicht abstoßen oder nicht aufgeweicht werden oder nicht geschliffen werden oder nicht verändert werden. Das ist das Problem. Weißt du, sobald du mit anderen Christen zusammenkommst, wirst du geschliffen, bearbeitet. Der Ungläubige glaubt nicht, dass die anderen Gläubigen nötig sind. Er ist ein Einzelgänger, ein Außenseiter, ein einsamer Wolf. Verstehst? Lebt gefährlich. Er wird erst Kind Gottes und man wird erst ein Kind Gottes, wenn man in der Gemeinschaft der Heiligen ist. Man braucht einander, Geschwister. Das ist so wichtig. Und Ungläubige denken, sie können auf das verzichten. Weißt du, der Teufel kommt zu einem und bei mir war es auch mal eine Phase in meinem Leben. Ich dachte, ich wäre der einzige Heilige auf dieser Welt. Alles andere, der ist nicht richtig, der ist komisch, der glaubt nicht richtig, der ist eine falsche Lehre aufgesessen, der wandelt nicht richtig. Ich bin nur richtig. Bis Gott etwas zugelassen in meinem Leben, dass etwas passiert ist, dass ich auf die Nase lag und dass ich gedacht habe, lieber Gott, ich danke, dass niemand es gesehen hat. Dass niemand dabei war. Herr, und jetzt weiß ich, dass wir alles Gnadenkinder sind. Und ich bin dankbar für die Gemeinde, für die Gotteskinder, bin dankbar für die Gemeinschaft der Heiligen. Der Ungläubige redet ständig von Liebe, Toleranz, Verständigung und Gottesliebe, ganz groß. Aber wenn es darauf ankommt, dass er andere lieben sollte, dann zieht er sich zurück in sein Schneckenhaus. Weißt du, er weiß, was Liebe ist, aber er tut es nicht. Weißt du, die meisten Ungläubigen sind Eunuchen. Die wissen, wie es geht, aber die können es nicht. Sind Eunuchen. Kastriert. So, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Wir haben eine ganze Menge von Lügner um uns herum. Ich liebe Gott, Halleluja! Verstehst du, und daneben kann der Bruder verrecken, verhungern, sterben. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, heißt es weiter, denn er sieht, wie kann er Gott lieben, denn er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Das haben wir von Gott. Wir haben nicht viele Gebote, aber das ist nämlich, was einen Gläubigen zum Gläubigen macht. Wer glaubt, der braucht die Gemeinschaft nicht, der ist selbstbezogen und immer nur mit sich selbst beschäftigt. Mich haben sie verletzt, mich haben sie nicht gegrüßt, mir haben sie nicht gedankt, mich haben sie den letzten Platz zugewiesen, mich. Diese Menschen sind Egoisten. Die Ungläubigen, durchweg, wie es im Buch steht, er lässt sich nicht schenken, er lässt sich nicht dienen, er lässt sich nicht betreuen, bewachen, er lässt sich nicht einbringt, er nimmt keine Hilfe an, braucht keine Hilfe, braucht keinen Beistand, das mache ich alles selber. Weißt du, die Egoisten, die Ungläubigen sind Egoisten, er braucht kein Verständnis braucht keine Vergebung und er gibt auch keine Vergebung. Warum denn das? Nicht nötig. Aber wir brauchen Ergänzung, meine Lieben. Wir brauchen Ergänzung, wir brauchen Ermutigung. Und ich bin auch für meine Brüder und Schwestern dankbar, für die Ermutigung, für die Hilfe, für den Beistand. Bin dankbar. Diese Ungläubigen, und die meisten Ungläubigen, wenn du sie anschaust, sind Egoisten und sind Gemeindehopser, so Gemeindespringer, verstehst? Sind fromme Schmetterlinge. Und ich sage dir auch warum, weil sie den Anschluss an Gott verloren haben. Deshalb haben sie auch den Anschluss an die Gemeinde verloren. Sie suchen Wunder und Wunder passieren, aber sie sehen die Wunder nicht. Verstehst du? Gott tut Wunder. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, da passiert was. Es muss nicht die große Gemeinde sein. Manche Leute meinen, erst wenn wir bei 1000 Leute sind, dann ist die Herrlichkeit Gottes da. Nein, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und da ist Liebe, da ist Einheit, ein Herz und eine Seele, das waren die ersten Christen. Ungläubige suchen Befreiung, aber sie werden nie frei, sie werden nie heil, nie gesund. Warum? Weil sie Befreiung suchen. Sie suchen nicht den Befreier. Sie suchen nicht den Heiler. Sie suchen nur Heilung. Sie suchen Vergebung, aber nicht den Retter der Menschen. Warum? Sie selber stehen diesen Dingen im Weg, weil sie was anderes suchen. Wir sollen Jesus suchen und alles andere passiert von selbst. Ist so einfach. Sie suchen Gaben und Dienste. Aber sie werden nicht gebraucht. Und das ist eine Wahrheit. Viele Menschen suchen Ämter, Vollmacht, Autorität in den Namen Jesu. Weißt du, aber sie werden brach liegen gelassen. Warum? Weil sie müssen zuerst Gott kennenlernen und Gott dienen und Gott begegnen. Und Gott muss ihnen dienen. Gottesdienst ist, dass Gott mir dient. Mir meine Sünden vergibt, meine Gebrechen heilt. Und viele Christen liegen brach. Niemand stellt sie ein. Niemand benutzt sie, weil sie sich selbst im Weg stehen, weil sie nicht im Ratschluss Gottes sind, nicht in der Ordnung Gottes sind. Bring dich ein da, wo Gott dich haben will, im Kleinen. Wer im Kleinen treu ist, und das Kleine, das kann Toilettenputzen sein, unter Umständen, und kann vieles anderes sein, so Kleinigkeiten, Lappalien, Dienste, die niemand sieht. Und genau das ist, was Gott öffentlich vergilt. Dienste, die niemand sieht, die niemand hört. Weißt du, wenn du zu Hause singst, für dich, dann hören vielleicht nur die Ameisen und die Spinnen. Aber fang an, Gott zu loben, zu preisen, du wirst sehen, du wirst gebraucht. Weißt du, nicht einmal Gott braucht sie. Warum? Weil sie nicht in einem Ratschluss Gottes sind. Ungläubige sind außerhalb des Ratschlusses Gottes. Sie tun alles, sie tun mehr, als sie sollten, aber nicht das, was sie sollten. Sie sitzen wie so in der Bibel, wir haben wie eine Geschichte, müßig am Markt und betteln, stell mich ein, hol mich ab. Ihr Leben ist sinnlos, läuft sinnlos ab, ist alles passiv und phlegmatisch. Ungläubige schauen nur Fernsehpredigten. Ich habe nichts gegen Fernsehpredigten, aber ich habe was gegen Fernsehpredigten trotzdem. Ich habe anders beim Bibel-TV, sondern morgen stelle ich für meine Frau Bibel-TV ein, wenn ich in den Gottesdienst gehe, damit sie auch Andacht hat und so weiter. Und dann stelle ich ein. Und da war gerade Evangeliumsrundfunk, die Absage. Und dann sagt der Sprecher, eigentlich sollten Sie jetzt das Fernsehen ausschalten und in die Gemeinde gehen. Nächste Kirche um die Ecke. Gehen Sie in die nächste Kirche um die Ecke. Sie brauchen eine Predigt live. Sie brauchen keine Fernsehpredigt. Verstehst du? Sonntag ist, dass man ins Haus Gottes geht und dergleichen. Das fand ich ganz toll. Ganz toll, nicht nur vom Fernseher hocken. Weißt du, aber viele glauben nur an Fernsehpredigten und Prediger, an diese Superstars. Ich will dir nur eine Wahrheit sagen. Ich will dich runterholen von diesem hohen Ross. Ich habe ja gesagt, ich schlachte ein paar heilige Kühe. Weißt du, im Fernsehen siehst du nur die Glitzerwelt. Ob du dir Joyce Meyer anguckst, da siehst du nur die riesigen Versammlungen. Aber die haben vor 10 Jahren mal stattgefunden. Verstehst du? Irgendwo aufgenommen und so weiter. Die sind nicht heute live und gerade jetzt live ausgestrahlt. Das sind alles nur Konserven, die aufgemacht werden. In aller Liebe. Egal, auch jemand anders. Wo du die Masse siehst. Mensch, da kommen Haufen Leute zusammen. Vergiss es. Weißt du, sie zeigen nur die Glitzerwelt. Sie zeigen dir nur die schöne, gute Welt. Die Herrlichkeit Gottes auf Erden. Sie predigen ein leichtes Evangelium. Ein angenehmes Evangelium. Das ist ihnen doch egal eigentlich. Weißt du, sie müssen dir nicht verantworten und du musst dich ihnen nicht verantworten. Auf sie muss man nicht reagieren, wenn sie dir nicht passen, drückst auf den Knopf und die sind weg. Verstehst? Kannst abschalten, wenn sie dir nicht gefallen. Sie wollen dein Geld haben. Das heißt, sie wollen dir nicht helfen. Sie beobachten dich nicht. Sie interessieren dich nicht. Sie wachen nicht über deine Seele. Du bist ihnen gar nicht so wichtig. Weißt du, ob da 1.000 zugucken oder 10.000 zugucken oder nur 100 zugucken, spielt ja keine Rolle. Das Programm läuft. Die Kassette wird eingelegt und gesendet. Ungläubige sind eine Insel für sich selbst, so wie Robinson Crusoe, wie Gestrandete. Das sind ungläubige Menschen in aller Liebe. Sie leben nur noch von den Resten, den Überbleibseln, was von dem Schiffbruch noch gerettet wurde, was sie noch irgendwie rübergebracht haben. Ungläubige glauben nicht an irgendwelche Gaben des Heiligen Geistes, an geistliche Gaben. Ich gehe jetzt noch schnell durch, was Ungläubige tun, wie sie sich benehmen. Sie glauben nicht, dass es heute noch möglich ist. Die Zeit der Wunder ist vorbei. Die Zeit der Heilung und so weiter. Weißt du, sie glauben nicht, dass Gott heute noch aktiv ist und heute noch wirkt. Ungläubige glauben nicht an Wunder und Wunder sind für sie ein Sorgenkind. Sie glauben nicht, dass Gott weiter dient durch Zeichen und Wunder, dass Gott weiter redet, dass Gott sich weiter offenbart, dass Gott weiter Weissagung gibt, dass es weiter Zungenrede gibt. Sie denken, Gott hat abgenommen, ist gestorben. Sie dienen einem Gott, der stehen geblieben ist, damals vor 1900 Jahren oder 2000 Jahren. Das war noch Christentum, Urchristentum, aber mittlerweile, wir haben selber Dolmetschen, wir brauchen nicht den Geist der Auslegung. Du brauchst sogar den Heiligen Geist, um die Predigt zu verstehen. Ohne den Heiligen Geist verstehst du nicht einmal die Predigt. So, Ungläubige, sie haben sich selbst und die Welt aufgegeben. Ungläubige haben große Probleme mit der Kraft Gottes, mit den Offenbarungen, Weissagungen, Visionen. Sie haben sogar mit dem 10. Problem. Sie glauben nicht an so etwas, das heute noch nötig ist. Warum? Weil ihr Glaube verkopft ist. Sie haben große Probleme mit Leuten, die an das glauben, die sich noch daran festhalten, die das praktizieren. Das sind altmodisch. Nein, wir sind zeitgemäß. Wir schicken uns in die Zeit hinein. Wir dienen Gott und tun das, was Gott uns gibt. Und manche werden sogar durch uns provoziert und sagen, ja, ihr übertreibt das alles. Nein, wir dienen Gott. Und Zungensprache, für mich ist Zungensprache ein Zeichen nicht für die Gläubigen. Zungensprache ist für mich ein Zeichen für die Ungläubigen. Ein Zeichen für die ungläubigen Juden damals. Was soll das werden? Sie sind betrunken. Sie sind voll süßen Weins. Lies mal 1. Korinther 14, 22. Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Reden aber ist ein Zeichen für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen, also die Weissagung und die Auslegung. Aber die Zungensprache, dass sie nichts verstehen, ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Ungläubige glauben nicht, was sie lesen in der Bibel. Sie glauben gar nichts. Sie wollen es gar nicht glauben. Deshalb sind sie so hilflos den geistlichen Dingen gegenüber. Sie sind geistliche Analphabeten. Ungläubige können nicht einmal richtig beten. Glaub mir das. Auch wenn sie viel beten. Und selbst wenn sie Juden sind und Weltmeister im Beten sind, sie können doch nicht beten. Schau den Paulus an. Der ist gerade blind geworden. Und dann das Erste, was wir von ihm hören, was der Heilige Geist dem Ananias vermittelt, siehe, er betet. Und er war ein Weltmeister im Beten. Er hat die Gebete nur runtergeleiert, Tag und Nacht. Ja. Aber jetzt, siehe, er betet, jetzt spricht er aus dem Herzen, da was los ist. Ungläubige können nur plappern, lange Gebete verrichten oder auffallen beim Beten. Richtung Jerusalem, Richtung Mekka. Weißt du, und sie brauchen immer einen Vorbeter. Oder sie brauchen 10 Leute, damit sie überhaupt beten. Ich werde nie vergessen, ich bin an der Klagemauer in Jerusalem. Da zieht mich ein Jude am Ärmel, dann sagt, komm, stell dich zu mir. Ich sage, warum? Ich brauche eine Gruppe mit 10 Leuten, damit ich beten kann. Ich brauche nicht eine Gruppe von 10 Leuten. 2 oder 3 genüge schon bei Jesus, dass ich beten kann und erhörlich beten kann. Weißt du, viele, die Ungläubigen brauchen immer so einen Imam, einen Priester, einen Gesundbeter, einen Vermittler. Aber wenn du Jesus kennengelernt hast, du brauchst all dieses Ganze nicht mehr. Du kannst selber mit Gott reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. In aller Liebe. Weißt du, da kommst du selbst würdig vor. Aber der Ungläubige kommt sich immer unwürdig vor. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe noch nicht gelernt. Ich rede nicht so, ja, so flüssig. Gott hört dein Stammeln, dein Seufzen. Und wenn du seufzt, dann vertritt dich der Heilige Geist mit einem unaussprechlicher Sprache vor dem lebendigen Gott. Dein Stöhnen, du sagst, oh, oh. Verstehst du? Und da ist Grammatik drin. Da ist Stimme drin. Da ist Sound drin. Da sind Sätze. Nur, das geht ganz schnell. Verstehst du? So aus dem Herzen. Da läuft diese CD oder die Platte. Viele denken, sie sind nicht berechtigt zu beten. Ihnen steht das nicht zu. Und dann fühlen sie sich von Gott ausgeklammert, ausgenommen und ausgeschlossen. Ungläubige sind unsicher, weil sie Gott verloren haben. Wenn du Gott in dir hast, du bist sicher. Du kannst sagen, ich bin ein Kind Gottes und ein Kind Gottes macht nie einen Fehler. Wenn du Liebe hast zu Gott, da wirst du keinen Fehler machen. Augustinus hat einmal gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und so weiter und allen Gemütskräften und deine Nächsten wie dich selbst, dann kannst du machen, was du willst. Dann hast du nämlich die Gebote Gottes erfüllt. Ungläubige sind aber umso gläubiger den Experten gegenüber. Sie glauben jedes Wort ihnen mehr als dem Wort Gottes. Wenn ich dir sage, Gott ist der Herr, dein Arzt, dann sagen sie, was sagt der Doktor dazu? Die Diagnose. Sie glauben den Experten, den Medien, den Göttern in Weiß, dem Horoskop, mehr als an der Bibelstelle. Weißt du, die glauben an Horoskop mehr als an die Bibelstelle. Oder sie glauben an Kartenleger, Wahrsager, all diesen ganzen dummes Zeug. Und irgendwo hat ein Kartenleger, ein Wahrsager, hat dir was gesagt, hältst du immer fest, ich werde mit so und so viel sterben. Und dann wartest du auf deinen Todestag mit 25 und er kommt nicht, weil du an Jesus glaubst. Wenn du an Jesus glaubst, ist alles entkräftet, was der Teufel geredet hat, was die Dämonen dir gezeigt haben, was die Geister dir offenbart haben. Der Teufel weiß nur das, was du vor deiner Bekehrung und vor deiner Wiedergeburt warst. Das weiß er, weil er dich dazu verführt hat zur Sünde. Aber er weiß nicht, was du nach der Wiedergeburt bist. Du bist eine neue Schöpfung. Halleluja. So, die Ungläubigen, die richten sich, was die Freunde sagen. Die haben keine eigene Meinung. Was der Priester sagt, was die Sektenbeauftragten sagen. Sie hören nur auf das, was die Ungläubigen ihnen predigen. Was denkst du drüber? Aber sie fragen nicht, was sagt die Bibel dazu? Ungläubige glauben nicht an die Befreiung von den Dämonen. Und deshalb werden sie auch nicht frei. Und deshalb unternehmen sie auch nichts, um sie zu vertreiben. Weißt du, du musst den Knüppel in der Hand nehmen, die Keule. Und du musst sagen, raus mit euch! Und du musst hier ein Weihrauch anzünden, das so vernebelt wird, dass der Teufel nichts mehr sieht. Verstehst? Radikal. Aber wir sind nicht radikal. Ungläubige sind nicht radikal. Die gehen nicht aufs Ganze. Die spielen, die machen Kompromisse. Ungläubige glauben nicht an das Übernatürliche. Sie glauben nicht an die Salbung. Sie ignorieren diese Dinge alle. Sie sind Feinde des Kreuzes. Wie heißt es einmal im Philipper Kapitel 3, Vers 18? Sie sind Feinde des Kreuzes. Christi, ihr Ende ist die Verdammnis und ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre ist ihre Schande, weil sie irdisch gesinnt sind. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Wer nicht an den Himmel glaubt, an die Ewigkeit glaubt, an Gott glaubt, der ist dem Teufel ausgeliefert. Seine Macht, den ewigen Leiden, der Hölle. Und deshalb, für mich ist Atheismus ein Märchen, wie Menschen, die hinters Licht geführt worden sind, dieser Unglaube, die betrogen worden sind, denen die Wahrheit verdeckt wurde. Und deshalb, sie lästern Gott und sagen, guck mal, uns geht's doch gut, was willst du? Aber warte mal ab, es ist noch nicht Feierabend. Es ist noch nicht der letzte Tag gekommen. Und die Bibel sagt, am Schluss sieht man den Gerechten und den Ungerechten, dass da ein Unterschied ist. Und dann, der Gottlose steht als Narr da. Mit ihrem Unglauben haben sie sich selbst verdammt und sich selbst verteufelt und ihr Leben aufs Spiel gesetzt und alles riskiert. Kein Mensch hat eine Entschuldigung und sagt, ich konnte nicht glauben, ich wollte glauben. Ich habe ja gesagt, manche können nicht glauben, weil es irgendwelche Hindernisse da sind. Aber jeder Mensch kann ein wenig glauben. Wenn du über eine Brücke gehst, du glaubst auch, dass diese Brücke dich trägt. Römer 1, Vers 20. Ganz schnell noch. Denn Gottes unsichtbare Wesen hat es, und seine ewige Kraft und seine Gottheit und so weiter ist seit der Schöpfung, seit Jahrmillionen sichtbar, erkennbar. Und so, dass sie keine Entschuldigung haben. Jeder Mensch kann an der Kraft der Schöpfung erkennen, Gott ist da, Gott existiert. Die Ungläubigen haben keine Beweise, aber Gott hat uns so viele Beweise gegeben. Geh durch den Wald, warte, bis die Schneeflocken kommen. Jede Schneeflocke ist anders. Und der Glaube an Jesus Christus ist millionenfach bewährt. Millionenfach, Millionen von Menschen haben sich festgehalten und sind nicht zuschanden geworden. Der Glaube an Jesus Christus ist eine Beziehung mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit der Gottheit. Deshalb schau das Ende an. Und du wirst merken, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Der an Gott glaubt und der an Gott nicht glaubt. Mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Es geht weiter, Lob und Dank. Weißt du, das ist zwar das Irdische zu Ende, aber da fängt jetzt erst das Allerbeste für mein Leben an. Lass dich nicht betrügen. Schau nach vorne und lass dich nicht von Ungläubigen in das Licht führen. Dass du selbst nicht ein Ungläubiger wirst. Geh mit Ungläubigen nicht zusammen, sondern suche Kontakt mit Menschen, die glauben können, die ein bisschen Funken Glauben haben. Und das heizen wir uns gegenseitig an, da schauken wir uns hoch. Der glaubt, ich glaube, der glaubt, ich glaube, die glauben und so weiter. Und am Schluss glauben wir alle. Preise Gott. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns Gott preisen und ihn anbeten. Weißt du, die Ungläubigen erwarten das Gericht Gottes, die Kinder Gottes aber erwarten das Paradies, das Himmelreich. Weißt du, du musst nichts tun. Was konnte der Schächer groß tun? Der konnte nur sagen, denk an mich. Und Jesus hat ihn aufgenommen und ihn gerettet. Denk an mich. Vater, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir für Golgatha. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du meinen Horizont gesprengt hast, dass ich an Jesus glauben kann. Nicht an irgendeine Religion, nicht an irgendeine Sache, nicht an irgendeine Idee, Ideologie. An Jesus darf ich glauben. Und er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und niemand kommt zum Vater, als nur allein durch ihn. Danke, Jesus, für diese Wahrheit, die du uns heute auch ein bisschen vermittelt hast. Herr, und ich möchte für die Ungläubigen bitten, die noch irgendwo verblendet sind, verführt sind, die leiden, die Schmerzen haben. Der Ungläubige hat so viele Schmerzen und so viel Leiden. Herr, rette die Ungläubigen, wenn es irgendwo möglich ist, dass sie doch zum Glauben kommen. Herr, öffne ihre Augen, Herr. Nimm die Binde von ihren Augen weg, Herr, dass sie dich erkennen möchten als den Vater des Lichts. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Preis Gott. Wir singen.